Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendaten. Heute diskutieren Markus Seidenleder, Managing Partner von Pendata, zusammen mit Christian Vollmatt, Gründer und Geschäftsführer von Dynapark, Ole Bahlmann, Head of Metadata von JustWatch, Alex Möllers, Data Specialist von Pandata, Hessam Khorasani, Head of Growth von Comeco und Daniel Gadea, Chief Product Officer von Dentolo, darüber, welche Herangehensweisen es an digitale Attributionsmodelle gibt und was dabei die häufigsten Stolpersteine sind. Viel Spaß beim Zuhören!
Attribution generell ist ja kein allzu einfaches Thema, sage ich mal. An sich beschäftigen wir uns nur mit einer Frage, und zwar der Frage, welcher Marketingkanal ist eigentlich für welchen Umsatz verantwortlich, beziehungsweise anders formuliert, wie ordne ich einen Verkauf verschiedenen oder einem Kanal zu? Und was in der Theorie so einfach klingt, ist tatsächlich ein richtig kompliziertes Thema und es gibt ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu, von absoluter Quatsch braucht man gar nicht bis hin zu absolut essentiell und wie kann man Marketing ohne das machen. Und deshalb finde ich es auch ein total spannendes Thema und freue mich, dass wir das heute hier diskutieren werden. Wir haben es aber noch ein bisschen schwieriger gemacht. Attribution an sich wäre schon kompliziert genug. Wir beschäftigen uns heute mit der datengetriebenen Attribution. Und gerade, ich meine, im Bereich Data Science, glaube ich, gab es in den letzten Jahren viel Buzzwords, viel heiße Luft. Mittlerweile aber auch so einen gewissen Realitätscheck, glaube ich. Und das ganze Thema Data Science und Data-Driven Marketing ist zumindest unserer Erfahrung nach viel mehr in der Realität angekommen. Und ich glaube, das wird ein ganz spannender Austausch. Mein Name ist Marco, ich bin einer der Gründer von Pandata und auch Organizer des Berlin Digital Analytics Meetup. Und ich freue mich, dass ich heute 5 Experten auf diesem Thema mit mir hier in der Runde habe. Christian, Ole, Alex, Hessam und Daniel. Und genau, freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion. Ihr könnt auch mit uns diskutieren. Und zwar habt ihr über den Chat die Möglichkeit, uns zu schreiben und auch Fragen zu stellen. Und wir natürlich schauen, dass wir die in die Diskussion dann mit integrieren. Daher schreibt uns auf jeden Fall. Wir freuen uns. Und genau, dann würde ich einfach mal in die Runde übergeben und sagen, vielleicht stellt ihr euch auch noch mal kurz vor. Christian, magst du vielleicht anfangen? Und wenn du magst, verweis dann gerne an den Nächsten, der sich dann direkt vorstellen darf.
Ja, gerne. Danke, Marco. Ja, Christian Vollmatt, auch einer der Gründer von Lunapark, seit 25 Jahren jetzt im Online-Marketing mittlerweile zu Hause, echt lange Zeit. Wir sind eine Agentur, sitzen eigentlich in Köln. In Remote-Zeiten ist es mittlerweile doch mehr oder weniger egal, wo man so sitzt. Wir haben Schwerpunkte, klassisch SEO, aber auch Ads, Analytics und Data. Und Fokus ist für uns schon alles, was wir machen wollen für unsere Kunden, dass wir da einen datengetriebenen Ansatz fahren. Also von daher ist das für uns immer das Wichtigste, dass wir da mit einer guten Grundlage starten und da auch die Kunden, unsere Kunden da auch Stück für Stück näher heranführen. Freue mich, dabei sein zu können und ich würde mal an den Ole übergeben.
Ja, danke, Christian. Mein Name ist Ole Bahlmann. Ich bin der Head of Data, Metadata and Integrations bei JustWatch. Das ist ein langer Titel und da muss man sich nicht viel drunter vorstellen. Wer JustWatch nicht kennt, wir sind eine Suchmaschine für Streaming-Informationen. Also wenn man am Sofa sitzt und nicht weiß, wo jetzt der Pate Teil 3 kommt, auf welchem Streaming-Anbieter, dann können wir bei uns nachschauen und dann sagen wir das. Für dieses Thema ist mein Job bei JustWatch zwar auch relevant, aber ich habe in den letzten 15 Jahren auch sehr viel in anderen Firmen teilweise Attributionsmodelle, datengetriebene Attributionsmodelle aufgebaut. Ich habe auch einige Zeit bei WebTrack verbracht als ein Vendor, wo ich viel mit Kunden gearbeitet habe, die natürlich auch am Thema absolut interessiert waren. Und deswegen freue ich mich auf diese spannende Diskussion heute. Und ich gebe dann einfach mal Alexander weiter.
Genau, ich bin Alexander Möllers. Ich bin Data Specialist bei Pandata und ich arbeite mit Kunden von uns Strategien zur Attribution und zur datengetriebenen Attribution aus und helfe ihnen dann auch diese zu implementieren oder implementiere diese mit Ihnen. Und genau, deswegen bin ich heute dabei und hoffe natürlich auch viel zur Diskussion beitragen zu können. Und ich würde einfach mal an Daniel weitergeben.
Dankeschön. Genau, mein Name ist Daniel Gadea. Ich bin Chief Product Officer bei Dentolo im Berliner Insurtech. Bei uns verantwortlich für die gesamte Plattform- und Datenstrategie. Wir haben in den letzten Jahren eine der stärksten Expertenbrands im Bereich Zahnzusatzversicherung aufgebaut, machen die gesamte Customer Journey, also von Akquisition über Claims, Payments Management, alles basierend auf unserer eigenen Technologieplattform. Letztes Jahr noch mit Petolo eine neue Marke im Tierkrankenversicherungsbereich gegründet, wo wir jetzt auch zum Marktführer, was jetzt auch zum Marktführer aufbauen wollen. Und wir sind sehr, sehr stark unterwegs im Bereich Awareness Stage Marketing, also einen sehr starken Growth Focus. Dementsprechend sehr viele individuelle, lange Customer Journeys, wo das Thema Attribution ein sehr, sehr spannender Teil davon ist. Und dann würde ich mal übergeben an Hessam.
An Hessam bleibt ja nur noch einer.
Wunderbar. danke nochmal und hallo in die Runde. Mein Name ist Hessam Khorasani. Ich bin Head of Growth bei Comeco, ein Fintech-Startup hier im Schwabenländle, wo man weiß, wie man mit Geld umgeht, haben wir uns überlegt, dass wir eine mobile Applikation für die Zukunft des Bankings aufstellen. Bei dieser mobile Applikation für Bestandskunden, so wie auch mal sehr viele neue Kunden zu auf den Markt zu bringen, entsprechend auch mal mit viele Daten, so wie viele Daten, die wir auch mal über die ganze Marketingkanäle nochmal dazu generieren und gewinnen, auch das Thema Attributionsmodelle und datengetriebene Kommunikation, datengetriebene Businessmodelle hier implementieren. Zuvor habe ich auch mal bei großen Konzernen gearbeitet, wie zum Beispiel Hilti, und da war genau das gleiche Thema vorhanden. Und ursprünglich komme ich aus einem Digital Full Service Agency, also ich kenne auch mal die digitale Seite von Agenturen und die ganze Analytics-Bereich. Ich habe dort in Analytics begonnen quasi meine ganze Karriere und somit mit Daten aufgewachsen und sowohl in der Agentur als auch in den großen Konzernen, als auch jetzt innerhalb von einem Startup habe ich diese Frage beantworten müssen irgendwo und freue mich auf die Runde.
Super. Wie man mit Geld umgeht, ist natürlich genau das richtige Stichwort, wenn es um Attribution geht. Bevor wir da aber ins Detail gehen, vielleicht einmal so ein bisschen zum Kontext. Mit welchen Marketing-Tools arbeitet ihr denn so und wie sieht denn bei euch so die Marketing-Landschaft aus? Also ich frage mich so, wenn ich mit Attribution arbeite, was sind denn so die Tools, mit denen ich da in Berührung komme? Daniel, wie ist das zum Beispiel bei Dentolo?
Ja, ich habe schon gesagt, wir sind sehr stark im Awareness-Stage-Marketing unterwegs, also sehr viel auf Social Media Paid, sehr viel auf Instagram, Display-Channels, jetzt neu eingebunden Influencer auch, viel unterwegs. Und da haben wir sehr viele individuelle Customer-Journeys, das haben wir in-house gebaut, das Tool dafür. Und tatsächlich sind wir so ein bisschen, glaube ich, auf der speziellen Seite sehr stark in der Make-Ecke statt bei. Wir haben unsere eigenen Tracking-Lösungen gebaut. Wir haben unsere eigenen, also sowohl Client-Side-Tracking als auch Server-Side-Tracking, mit dem wir die ganzen Daten bei uns tracken, machen unser gesamtes Session-Identification und Attribution-Modeling bei uns im Data Warehouse intern und haben dann da tatsächlich gerade, also wir haben jetzt auch Active Campaign irgendwie beispielsweise für Marketing Automations mit drin, wo wir auch Tracking mit eingebunden haben für E-Mail-Klicks und tracken auch sehr viel Touchpoints dann aus dem telefonischen Sales-Betrieb und nutzen dann aber das primär, um Attribute zurückzuspielen, natürlich an die ganzen Ad-Services, gerade über unser S2S-Tracking. Haben wir ein ganz cooles Setup, wo wir halt eben auch die Daten anreichern können, über unser Data Warehouse ein bisschen in Richtung Reverse-ETL-Prozesse schon zu gehen. Und attributionsseitig, wie gesagt, machen wir viel im Data Warehouse bei uns. Und tatsächlich relativ Use-Case-abhängig, wo wir uns angucken, okay, je nach Kanal, je nach Report, je nach Team, guckt sich ja so ein Organic-Team primär irgendwie so First-Touchpoint-Attributions an. Ein Sales-Team guckt sich irgendwie eher so Last-Touchpoint vor dem Sales-Call von der Attribution an. Und grundsätzlich fürs Budget-Planning etc. gehen wir dann primär auf ein Multi-Touch-Attribution, was wir gerade eher in Richtung Prediction bauen, wo wir einen ganz coolen Testlauf jetzt starten, um da auch ein bisschen mehr Intelligenz und Machine Learning mit reinzubringen in das ganze Thema.
Darf ich dich ganz kurz fragen, ist alle eure Attributionen basierend auf Customer Journeys oder habt ihr da noch andere Sachen, die ihr irgendwie benutzt oder fokussiert ihr euch total auf?
Die gesamte Attribution basiert bei uns auf den einzelnen Customer Journey Touchpoints. Es laufen noch Sachen mit rein, die wir dann später, also das Schöne bei uns ist, dass wir die gesamte Customer Journey machen, können wir später noch weitere Themen mit reinbringen, die so versicherungsspeziell sind, also gerade so, wie viele Leistungsfälle reicht ein Kunde ein, wie lange bleibt er dabei, wie ist die Kündigungswahrscheinlichkeit, die wir dann vorne rum schon so ein bisschen mit in die Attribution reinfließen lassen, was aber eher so in Richtung Basket Size geht, wenn wir dann irgendwie die Basket Size brechen, wo wir das dann schon mit einfließen lassen.
Boah, da ist schon geballte Informationen auf jeden Fall drin. Ich hätte nicht gedacht, dass wir schon in den ersten 10 Minuten so in die Technik absteigen, aber richtig gut. Ich glaube, es ist genau die richtige Richtung. Christian, wie ist das bei euch? Also wie ist das mit euren Kunden? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ihr da in toolseitig wahrscheinlich in eine ganz andere Richtung geht. Vor allem, wenn Daniel sagt, sie haben alles Make gemacht, dann bin ich sehr gespannt, deine Perspektive darauf zu hören.
Ja, also was Daniel erzählt hat, super. Sind wir als Agentur unterwegs, ist natürlich mal ein bisschen abhängig einfach davon, wie ist das Kundensetup. Also wir sind schon von uns sehr in der Tool-Landschaft einerseits in der Google-Welt unterwegs, auch einfach dadurch, dass wir uns sehr lange schon mit Google Analytics beschäftigen und mein Bruder als Geschäftspartner auch so da so sehr tief drin ist, haben wir auch für uns sehr früh eigentlich auch einen Fokus gelegt, wo wir gesagt haben, nee, wir wollen nicht viele Systeme abdecken, sondern wir wollen uns auf wenige fokussieren und da dann auch in die Tiefe gehen und da auch unsere Leute aufbauen. Und somit haben wir, je nachdem, so ein, auf dieser ganzen Data Analytics Seite so schon bei vielen Kunden so das ganze GTM, GA, GA360 Setup bis hin zu BigQuery und so, wo es halt reingeht. Und auf der anderen Seite gucken wir aber auch so, je nachdem, welche Marketingkanäle eingesetzt werden, wie da die Verknüpfung herstellen. Und je nach Kundengröße haben wir entweder dann quasi ein System, wo der Kunde auch schon ein Data Warehouse in irgendeiner Form aufgesetzt hat, wo wir quasi dann auch mit reinarbeiten, also wo es mehr dann auch wirklich in eine Zusammenarbeit mit den Kunden geht. Bei anderen Kunden, die kommen, die sind noch sehr am Anfang von ihrer ganzen Data und Customer Journey und die sagen, wir brauchen überhaupt erstmal eine Agentur, die uns da hilft, dieses Setup aufzubauen. Und da macht es bei vielen Kunden erstmal für uns immer, ja, ist am einfachsten, da erstmal mit einem guten Standard-Setup reinzugehen, weil das kann man auch erstmal aufbauen. Also ich glaube, das, was Daniel so erzählt hat, ist super, wenn man dann wirklich tiefer drin ist, wenn man wirklich dann sagt, okay, wo ist der Kunde selber auch so? Und das merken wir dann selber auch bei unseren Agenten oder bei unseren Kunden, wenn die irgendwann sagen, dann dreht sich das und dann bauen die auch intern ja immer mehr auf. Also dementsprechend, Fokus ist aber für uns einige wenige Tools und da dann aber in der Tiefe auch zum Beispiel das ganze Consent-Thema wie User-Centrics oder OneTrust, da sind wir sehr tief unterwegs, wie man das am besten noch integriert, weil das ist mittlerweile, finde ich, auch so das Komplexeste, wie kriege ich das alles unter einen Hut, damit ich da auch genug Daten zusammenbekomme.
Ja. Herr Sam,
go on. Ja, ich wollte eigentlich nur noch ein bisschen bestätigen, was Christian sagte. Du hast halt, je nachdem auch, was du für ein Team hast und was du für ein Setup hast, die Möglichkeiten oder eben nicht die Möglichkeiten, was selber zu machen. Ich denke, was Daniel gesagt hat, das klingt alles super, aber da braucht man halt auch entsprechend die Leute und die Infrastruktur und das Knowledge, um das aufzuziehen. Und wenn man klein anfängt, weil man vielleicht nicht das Budget hat oder insgesamt die Firma noch nicht groß genug ist, um sich ein riesen Data Science und Data Engineering Team zu leisten, die die Daten hin und her bewegen und dann da Sinn draus machen, dann kann man mit den Standard-Tools, die man so findet, und da ist Google 360 sicherlich eins der ganz großen Themen am Markt, auch loslegen. Eine Sache, die ich noch hinzufügen wollte, ist, haben wir jetzt noch gar nicht drüber geredet, ich komme aus dem App-Bereich sehr viel, und da, wenn man da über Install Attribution redet, kommt man gar nicht aus ohne die Partner, weil man ansonsten an die Daten von den Plattformen gar nicht drankommt. Also da braucht man
Ja, absolut, absolut. Und absolut wichtiges Thema auch. Und Ich glaube, wenn man Marketers erschrecken will oder verschrecken will, dann fängt man an, über Attribution im App-Bereich zu reden, weil da hat man die geballte technische Komplexität und am Ende blickt keiner mehr durch. Hessam, ich hatte mich gefragt, wie das bei euch ist, weil du bist ja vom Konzern quasi ins Startup gewechselt. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass da natürlich auch eine ganz gute Spanne an Infrastruktur dazwischen liegt und wahrscheinlich auch ganz andere Art, wie Attribution da betrieben wurde oder wird.
Absolut, absolut. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich überrascht war, wie viel von dieser Infrastruktur hier wiedergefunden habe. Das heißt, auch bei dem Startup, da müssten wir tatsächlich uns irgendwann mal bremsen, um diese ganzen unterschiedlichen Lösungen und Sonstiges nicht einfach mal alle 2 Monate irgendwas Neues implementieren. Wir haben irgendwann, wenn ich jetzt die Tools durchgehen sollte, da haben wir eine große Liste an unterschiedlichen Marketing-Tools und Data-Tools und nochmal Journey-Tools, um überhaupt segmentieren zu können, um überhaupt dieses Thema mit dem Apps-Download und Sonstiges dann nochmal sehen zu können. Also man muss da auch mal tatsächlich aufpassen, dass man nicht zu viele Silos aufbaut, um später dann wirklich in der Lage zu sein, diese Daten dann nochmal zu managen und zusammenzubringen und wirklich daraus, was wir auch mal gesagt haben, hier Insights zu generieren und entsprechend in der Lage zu sein, zu sehen, was da überhaupt passiert. Also auf jeden Fall kann ich mich anschließen, weil was wir auch mal hier gehört haben, also wir sind auch klassisch in viele unterschiedliche Marketingkanäle unterwegs, nutzen auch mal teilweise viele unterschiedliche Tools, sind aber momentan dabei, diese Tools auch mal zu konsolidieren. Von dem Marketing schauen wir, dass wir einfach mal ein Tool haben, mit dem wir die gesamte Marketing in einem Tool bedienen können. Da schauen wir uns momentan HubSpot an, in Verbindung mit Google Analytics und auf der anderen Seite Google Tag Manager, die uns dann einfach mal das gesamte Tracking dann nochmal ermöglichen muss. Fürs Social Media Bereich haben wir dann zusätzliche Tool dann implementiert, nicht nur auch noch das gesamte Management und Kampagnenmanagement sowie Kommunikationsmanagement, Community Management dann nochmal übernimmt und entsprechend auch mal wir in der Lage sind, das Ganze ganzheitlich zu betrachten und damit wenige Tools unterwegs sind und entsprechend auch mal das Ganze umsetzen zu können. Klar, was hier bei einem Startup eher der Fall ist, ist der Challenge, was man mit den ganzen Kapazitäten und Manpower hat innerhalb von Unternehmen. Da muss man natürlich sehr gezielt vorgehen, sehr fokussiert vorgehen, um wirklich die Qualität, die man braucht, um die Marketingkanäle zu bedienen, entsprechend voranzutreiben. Bei uns kommt dann nochmal eine gewisse Challenge noch dazu, also ein Challenge, wobei ich würde sagen, das ist auch mal auf der anderen Seite den heiligen Gral, was jeder an Daten gerne haben wollen würde. Nämlich wir haben ein Open Banking System und die Multibanking Funktion ermöglicht uns einfach mal die gesamte Bankdaten von den Nutzern auch noch in unserer App zu haben. Haben, aber nicht nutzen. Also das ist jetzt erstmal. Wir haben allerdings tatsächlich von ungefähr 660.000 Nutzer, die wir momentan haben, von ein Drittel von denen haben wir auch mal die Opt-ins, dass wir diese Daten verarbeiten und nutzen dürfen, sehen dürfen. Das ist ein Goldschatz, wo wir einfach immer noch zusätzlich haben, um diese Attribution nochmal zu beflügeln und zu schauen, okay, nicht nur Daten, die aus den Marketingkanälen kommen, sondern aus Daten, die auch noch aus dem persönlichen, täglichen Leben von den Menschen nochmal dazukommen. Wie können wir das nochmal nutzen, um die Kunden zu Kanäle zu bedienen?
Das ist natürlich, bitte.
Darf ich einmal nochmal ganz kurz auf den Punkt, den du am Anfang gemacht hast, zurückkommen? Und das ist, du hattest erwähnt, dass ihr eben oft, oder dass ihr, ich sage mal, von Implementierung zu Implementierung gegangen seid und viele unterschiedliche Sachen ausprobiert haben, die dann oft nicht lange oder nicht die finale Lösung waren. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz wichtiger Punkt. Und das ist was wir oft sehen. Und es geht auch ein bisschen auf die Frage zurück, lohnt es sich, Geld in Attributionen auszugeben? Und ich glaube, meine Antwort ist immer ja, wenn man eine gute Strategie hat. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die man erstmal machen muss. Also das heißt, man auch auf dem strategischen, nicht nur auf dem technischen Niveau, aber was ist eigentlich das Problem, was ich hier probiere zu lösen? Wo gehe ich dann damit hin und wie wird dann meine Attribution auch genutzt? Und in welchem Punkt steht meine Firma eigentlich? Ich glaube, wenn man das dann eben gut macht, dann hat man eben auch diese Probleme nicht, dass man dann eben so viele unterschiedliche Lösungen ausprobiert und dann immer wieder merkt, dass die, die man hat, doch nicht richtig gut passt. Und deswegen würde ich das hier gerne einmal nochmal ganz kurz hervorheben, weil ich glaube, was du da implizit gesagt hast, ist wirklich ja eine Core Message.
Was sagst du dann zum Make or Buy, Alex? Wir haben jetzt ein paar Gegenpole.
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf die... Ich würde eigentlich fast nie, also wenn es eine komplexere Lösung wird oder wenn man sich für eine komplexere Lösung entscheidet und eben auch, ich sage mal, also viel Budget, ein großes Budget in die Hand nimmt, dann würde ich nie sagen komplett Buy. Sondern ich würde dann entweder eine Hybridlösung, das heißt, man kann sich das Wissen einkaufen zum Beispiel, das würde ich sagen, es geht, oder man macht das eben, wenn man das Datenteam wirklich hat, dann macht man das komplett selber. Aber wenn man das nur, also wenn man komplett buyt, dann sehe ich oft, dass Firmen an dem Punkt stehen, wo sie dann eben keinerlei Wissen darüber in der Firma haben, und das führt dann oft zu Problemen oder Interpretationsschwierigkeiten. Genau, und deswegen würde ich sagen, entweder bei komplexeren Lösungen, entweder Hybrid, das Wissen einkaufen, das kann sehr, sehr hilfreich sein, und dann eine Lösung zusammenarbeiten, oder das eben, wenn man ein großes Datenteam hat, was die Kapazitäten und das Know-how hat, dann kann man das auch in der Firma machen.
Ich glaube, das ist ja auch sehr stark abhängig davon, also vielleicht um das zu relativieren, auch auf unserer Seite, wir haben auch ja lange Zeit Standard Google Analytics Setup gehabt. Mhm. Ich glaube bis 2018, Mitte 2018 oder sowas, und haben erst seitdem angefangen, wo wir Post-Product-Market-Fit gewesen sind, wo wir angefangen haben, richtig hoch zu skalieren, wo wir dann gesagt haben, okay, wir wollen das Ganze jetzt in-house, also entweder, klassischer Fall, entweder räumen wir jetzt einmal richtig auf, weil ich glaube, das ist auch mal so ein Ding, so wie ist deine Analytics-Konfiguration konfiguriert, hier war Analytics, da war irgendwie Mixpanel mit drin, dann hast du irgendwo noch Hotshot draufgeflogen gehabt, keine wirklichen Identifier, niemand wusste, wie wir jetzt die Daten von Google Analytics mit unseren Daten irgendwie bei uns im Backend verbinden konnten. Und das war dann, wo wir gesagt haben, okay, wir haben jetzt auch die Ressourcen, wir haben auch das Know-how intern, das war auch ein Glücksfall für uns sicherlich, dass wir da sehr starke Leute mit im Team hatten, wo wir gesagt haben, okay, wir bauen es jetzt auch selber. Ja. Aber ich glaube, dieses Basis-Setup ist halt das Wichtigste eigentlich, dass, also egal wo, aber dass es halt sauber konfiguriert ist und eine gute Datenqualität da ist.
Ich glaube, was da noch so ergänzend dazu kommt, was wir bei unseren Kunden so sehen, das ist wirklich auch immer, je klassischer in Anführungsstrichen so ein Konzern oder so ein Kunde unterwegs ist, man hat ja dann doch immer noch die Silos auch in Form der einzelnen Abteilungen. Also es ist ja doch immer noch erschreckend zu sehen, wie viel Marketing, Technik, dann kommt der Datenschutzverantwortliche noch dazu, und bis man die überhaupt erstmal alle auf eine Spur gebracht hat, das ist ja schon eine Challenge, ne? Und also wir kriegen viele Anfragen, die wirklich sagen, was ihr eben gesagt habt, das kenne ich auch sehr gut, die wirklich sagen, ja, wir probieren alle 3 Monate ein neues System aus, das hilft uns nicht weiter, also testen wir das nächste. Und sie machen sich überhaupt nicht den Gedanken darum, was will ich eigentlich erreichen. Und da überhaupt erstmal konzeptionell am Anfang reinzugehen und dann in die Umsetzung, das ist wirklich immer noch eine große Aufgabe. Also ist echt erstaunlich zu sehen, bei wie vielen Unternehmen das doch noch die Grundlage erstmal ist.
Oder du grinst so wissend.
Ja, ich musste gerade ein bisschen grinsen, als die Aussage kam, man muss halt auch wissen, was man erreichen will. Ich denke, es hängt halt auch sehr viel dran, was man für ein Budget ausgibt. Also ich meine, es ist eine ganz einfache Rechnung. Wenn du dein Marketingbudget so hast, dass du, also ich sage jetzt keine Zahlen, kann sich überlegen, aber du musst halt durch Attribution verbesserst du dein ROI, weil du besser weißt, wie du dein Marketing aussteuern kannst. Aber wenn du dann dein Marketing um 50% verbesserst, dann ist das, was du maximal ausgeben kannst. Also idealerweise willst du weniger ausgeben. Und dann kann man sich selber ausrechnen, was man erstmal für ein Marketingbudget haben muss, bevor es sich lohnt, ein eigenes Data Warehouse speziell dafür hochzuziehen, einen Data Engineer einzustellen, Data Scientist einzustellen und die dann ein bisschen arbeiten zu lassen, bis du dann ein System hast. Da musst du schon erstmal wirklich viel Geld für ausgeben. Auf der anderen Seite, was die Systeme betrifft, die du kaufen kannst, ab einer gewissen Stelle werden die einfach auch zu unflexibel. Also auf einer Seite sind sie Blackboxen. Du kannst halt nicht reingucken, und das kann dich dann auch im Zweifelsfall wieder in den Hintern beißen. Wir hatten ein Beispiel mal mit einem Kunden, der hat halt auch, das ist so ein ganz klassisches Beispiel, sagt jetzt jeder, ja, haben wir auch schon mal davon gehört, Newsletter-Coupons verschickt. Wenn du einen Newsletter abonniert hast, kriegst du einen Coupon. Ja, und das musst du aber in dein Attributionsmodell reinkriegen. Wenn der Newsletter weniger als eine Stunde vom Kauf abonniert wurde, dann darfst du das nicht attribuieren. Das kriegst du aber in gekaufte Lösungen nicht rein. Also das musst du dann schon in eigenen Lösungen einbauen. Und solche Sachen spielen dann halt alle eine Rolle. Also ich finde gerade diese Make-or-Buy-Entscheidung ist eine sehr komplexe, die von ganz, ganz vielen Faktoren abhängt und deswegen schwer zu beantworten, so allgemein.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Einmal, um darauf noch zurückzukommen, ich glaube, oder nicht darauf zurückzukommen, aber ich meinte auch mit dem, was man erreichen möchte, dass man sich, ich glaube, es gibt viele Antworten auf die Frage der Attribution. Also, und es ist, glaube ich, nicht, also häufig wird die mit Last- oder First-Touch-Attribution beantwortet, aber wenn man sich eben diese Frage einfach ein bisschen größer anguckt, so, okay, wie effektiv sind welche Channel und in welche Channel investiere ich denn Geld, dann kann man natürlich, wenn man sich das auf dieser konzeptionellen Ebene überlegt, dann kann man auch zu anderen Lösungen kommen, die unter Umständen nicht kostspielig sind. Als Beispiel, ich saß zum Beispiel letzte Woche tatsächlich mit einem Kunden im Call, die in einer sehr interessanten Situation sind, und das ist, dass sie im Moment keinerlei Marketingausgaben haben. Und die haben jetzt einen Punkt, wo sie dann, oder kommen dann irgendwann an einen Punkt, wo sie dann die Marketingausgaben für die wieder hochfahren möchten. Und dann können Sie natürlich überlegen, okay, wie machen wir das gezielt, sodass wir einfach nur, indem wir die Ausgaben gezielt in verschiedenen Channels hochfahren und dann eben testen oder gucken, was sich verändert am Revenue oder das eben mit einer Baseline abgleichen, wie effektiv sind da unsere Channel. Und dann hat man natürlich kein klassisches Attributionsmodell, wie das natürlich First oder Last Touch oder Badewanne oder Markov Chain etc. etc. Aber man geht natürlich auch auf die Frage zu, okay, wie effektiv ist mein Channel? Wie viel Revenue generiert mir eine Ausgabe da? Und das ist natürlich dann eine andere Herangehensweise. Und ich glaube, für die muss man halt einmal einen Schritt immer zurückgehen und dann eben gucken, okay, was möchte ich eigentlich erreichen? Und deswegen habe ich mich da gar nicht so sehr auf das Budget oder auf die technische Implementierung bezogen, sondern eben auf dieser sehr konzeptionellen Ebene gedacht.
Mhm. Vor allem, man kann ja auch mal dazu sagen, dass Attributionsmodellen, ob jetzt Make or Buy, wie auch immer das zustande gekommen ist, sehr viel auf die Conversions und auf diese letzte Zielerreichungen zielen und einfach mal alles andere, was vorbereitend ist, alles andere, was die gesamte Awareness, Consideration Phase von den unterschiedlichen Journeys bedient, gar nicht so groß betrachten. Somit, wenn wir mit den klassischen Attributionsmodellen umgehen, verlieren wir oft auch mal diese Kundeninteraktionen, die tatsächlich zustande kommen, diese relevante Interaktionen, die auch einen großen Wert haben für den gesamten Journey und auch einen nachgelagerten Effekt auf die Conversions, die dann am Ende zustande kommen. Also das musste man definitiv für jedes Unternehmen gesondert betrachten, meiner Meinung nach. Und dann erübrigt sich die Frage, ob Make or Buy, weil dann wird es einfach mal eine eigene Modell sein, was man braucht, um entsprechend damit umgehen zu können. Und daher denke ich, langfristig sollte das Ziel sein, immer seine eigene Lösung aufzubauen und Stück für Stück auch noch so zu modellieren, dass es einfach mal ein gesamtheitliches Bild abgeben kann von dem, was auf dem Markt passiert und in den ganzen Kanälen passiert.
Ja. Wobei die Sache ist mit eigener Lösung so, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie digital ist man unterwegs, wie viel investiert man da rein. Also was wir auch so sehen, alleine schon mit dem Kunden mal darüber zu definieren, was sind denn für dich Conversions? Und da gehen ja doch viele immer noch so auf die finale Conversion und sagen, ja, okay, wann ist das so? Wenn die kommt, dann ist alles super. Aber wir haben zum Beispiel einige Kunden so entweder im B2B-Bereich oder auch so, wir machen gerade mit einem Kunden auch, testen wir verschiedene Kanäle einfach so im Automobilbereich. Und das sind halt dann einfach 60, 70 Touchpoints, bis dann so einer ein Auto kauft. Und der muss dann auch noch die Schufa-Richtung dann ja noch bestehen, dass er es überhaupt kriegen darf. Und da versuchen wir auch immer kleinteiliger zu werden, um somit einfach überhaupt diese Journey zu greifen und dann danach auch zu bewerten. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Herausforderung für von der Analytics-Seite und von der Datenseite zu definieren. Ich habe die Kanäle, aber welche Stufen soll er denn in der einzelnen Phase wirklich durchlaufen? Und wenn man das hinbekommt, dann kann man auch mit den Standardsystemen schon viel erreichen, glaube ich. Das ist wirklich abhängig nachher auch so, ich glaube, was Ole meinte, einfach so auch abhängig vom, was für ein Volumen will ich nachher da drehen online.
Mhm. Ich glaube, das Spannende ist ja auch überhaupt erstmal in vielen Fällen die ganzen Customer Touchpoints überhaupt zu tracken. Mhm, genau. Und das ist ja auch ein lebendes Modell. Also wir hatten jetzt einen ganz spannenden Fall, wo wir jetzt angefangen haben, bei uns Google Trustpilot Reviews zu pushen. Mhm. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, dass die Conversion Rates gestiegen sind, weil wir deutlich mehr Trustpilot-Reviews hatten, die eine deutlich bessere Bewertung hatten. Mhm. Das sagt dir kein Attributionsmodell. So, ja. Da haben wir dann gesagt, okay, das haben wir uns auch überlegt, wie wir es eben nochmal eingebaut kriegen, dass wir uns auch nochmal den Score anschauen zum Zeitpunkt der Conversion. Das sind so Sachen, wo wir auch sagen, das muss man dann so, das ist auch eine sehr, wo wir auch immer sagen, dass man sehr genau schauen muss, hat man die Ressourcen, hat man die Kapazitäten intern, um so ein System zu maintainen, weil einmal aufgesetzt hilft nicht. Weil ich sag mal, sonst ist man da im Zweifel Agenturbereich, ich kenne das viel bei irgendwie Konzernen, mit denen wir arbeiten im Versicherungsbereich, das Projekt abgeschlossen, dann kannst du das Projekt irgendwie ein Jahr später nochmal neu starten, weil in der Zwischenzeit halt irgendwie nicht viel passiert ist und das nicht wirklich gepflegt wurde.
Naja, ja, das ist das große Problem, was auch mal in vielen Unternehmen vorhanden ist. Wir könnten einfach mal den deutlichsten und besten Attributionsmodelle und Datenmodelle und sonstiges auch mal zur Hand haben und sagen, okay, basierend darauf können die Entscheidungen getroffen werden. Am Ende ist es eine große Challenge für die Unternehmer, das nochmal in ihre tägliche Doings zu übersetzen. Was muss ich dann tatsächlich machen? Und da ist dann wiederum von kleinen bis großen Konzernen immer wieder darauf, kommt es darauf an, welche Know-hows habe ich? Kann ich überhaupt damit umgehen als Mitarbeiter von diesem Unternehmen, der diese Daten zur Hand bekommt? Und kann ich diese Tool dann tatsächlich, diesen Tools, die ich bekomme, dann auch mal übersetzen und am Ende auch einen Effekt für meine Conversions erzielen? Oft werden die Entscheidungen aber doch noch dann auf Bauchgefühl basiert und dann entsprechend auch mal getroffen, weil das einfacher ist, um das zu machen, als jetzt, wenn ich einfach nur mit einem komplexen Datenmodell erstmal das begründen muss und dann umsetzen muss.
Ein Punkt, der mich nochmal interessieren würde, ich glaube, Ole, du hast vorhin auch schon was in die Richtung gesagt, ist das ganze Thema Datenqualität. Und bevor du darauf antwortest, einmal noch kurz in die Runde. Wenn ihr möchtet, schreibt uns gerne auch noch Fragen und diskutiert mit. Wir freuen uns auf jeden Fall über auch eure Einwürfe und Kommentare. Genau, was ich mich frage, ist, wie das Thema Datenqualität hat, da auch nochmal eine Rolle spielt, weil wir wissen es ja, Tracking wird immer schwieriger, User Journeys immer abgehackter. Das muss ja auch einen Einfluss auf die Attribution haben.
Absolut und völlig klar. Und wie gesagt, ich komme ein bisschen aus der App-Ecke und da sind die Identifier jetzt weg und Datenqualität ist ein Riesenthema und Privacy ist auch ein Riesenthema und das ist aber auch ein wichtiges Thema, vor allem auch für die Kunden. Und ich bin ja, wenn ich nicht gerade auf der Arbeit bin, ja auch eher Kunde im Netz und da achte ich natürlich auch auf Privacy. Insofern bin ich da auch gar nicht böse drum. Aber natürlich sind das Herausforderungen, die sich jetzt einem als Analyst oder als Marketer stellen oder einfach nur als jemand, der Geld ausgibt für Marketing im Netz. Das ist aber auch, also ich finde es wieder sehr individuell. Man muss halt schauen, welche Touchpoints man hat mit seinen Kunden, welche man davon vernünftig messen kann, inwieweit man die Customer Journeys auch die User Journeys zusammenknüpfen kann, weil du einfach dadurch, dass du Cookies verlierst und dadurch, dass du Identifier verlierst im Mobile-Bereich, einfach im Zweifelsfall sehr viel Fragmentierung hast und das nicht mehr ganz zusammenkriegst. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann musst du natürlich das auch als ganz gewichtigen Input nehmen für deine Überlegung, wie baue ich mir jetzt ein Attributionsmodell, wie will ich attribuieren? Denn wenn man sich im Vorfeld schon klar sein kann, dass einem relativ viele Informationen fehlen, einfach aufgrund der Situation, vielleicht macht man ziemlich viel, mit neuen Plattformen, wenn man auf TikTok oder auf Twitch Werbung macht, die muss man auch erstmal integrieren oder eben nicht. Wenn man viel im Social-Bereich unterwegs ist, Dark Social ist auch noch ein großes Thema. Das sind alles Touchpoints, die man nicht wirklich messen kann. Und dessen muss man sich bewusst sein, wenn man sein Attributionsmodell baut. Ja.
Absolut. Habt ihr noch einen Kommentar zum Thema Datenqualität? Sonst würde ich das Thema wechseln, aber ich finde es eigentlich ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, Christian, ist das bei euch?
Ja, es ist ein super spannendes Thema. Ich hatte es eben ja kurz schon mal angerissen, gerade auch so bezüglich ganzen Privacy-Sachen, wo wir einfach merken, alleine schon wie ein Cookie-Banner eingebaut wird, der halt so Auswirkungen auf die Datenqualität haben kann oder auch in die Diskussion reinzugehen mit dem Datenschutzbeauftragten, der dann sagt, welche Buttons darf ich denn vorne drauf machen und welche Pixel darf ich integrieren? Facebook geht quasi kaum noch, sage ich mal. LinkedIn sind sie alle entspannter, kennen da noch nicht so viele. Das ist, glaube ich, auch schon ein wichtiger Punkt. Was kann ich nachher überhaupt an Conversion Pixel noch reinkriegen und so, damit ich es überhaupt verknüpfen kann. Ne? Und das ist schon ein Setup, was wir am Anfang haben, wo wir einfach auch nachher, je schwieriger das da wird, desto schwieriger ist nachher ja auch eine erfolgreiche Kampagne irgendwie aufzuzeigen. Und wir hatten das, weil wir auch viel im SEO-Bereich ja unterwegs sind, alleine dort schon aufzuzeigen, wie viel SEO-Traffic kommt nachher noch an und das abzugleichen mit einer Google-Search-Konsole, wo ich noch Daten habe. Es ist viel Aufklärungsarbeit. Und was wir eben ja schon meinten, so, naja, die Unternehmen, die Geschäftsführung oder das Management muss sich selber, die müssen bereit sein, da auch diesen Weg mitzugehen. Und für viele ist das aber immer so ein unangenehmes Thema irgendwie. Datenqualität, Datenschutz, das delegiert man gerne schnell weg. Und dadurch kriegt man aber gar nicht den Zugriff im Unternehmen drauf, dass das sensibilisiert ist, dass das wichtig ist. Und die Datenschützer sagen generell gerne, besonders wenn es ein Externer ist, der einfach eingestellt ist, weil der sagt, naja, mir ist das eigentlich egal, was mit Marketing ist. Nehmt am besten mal Tomo und werdet glücklich damit. Und aus Marketing-Sicht ist das natürlich dann doch einfach wesentlich schwieriger, damit dann erfolgreich zu werden. Und das viel Aufklärungsarbeit, um da überhaupt dann ein Setup zu bekommen.
Vielleicht noch ein Wort, um das Ganze nicht zu bleak, zu trist aussehen zu lassen. Was natürlich eine Option ist, was ja auch gepusht wird von Facebook und Google, ist halt mehr Richtung Kohorten zu gehen und sich Audiences anzuschauen und darauf die Attribution zu machen. Also nicht mehr Individuen, sondern einfach Pattern, Mustern erkennen und dann Attribution eben auf ähnlichen Gruppen zu machen. Das, denke ich, ist eine datenschutzkonforme Lösung, die für viele vielleicht eine Option ist, ein Ausweg ist aus der Misere.
Pass dich auf. Ja. Ich meine, wo wir natürlich auch so ein bisschen Eigenbau entspannter unterwegs sind. Wir haben jetzt auch dadurch, dass wir unseren eigenen Tracking-Service haben, mittlerweile auch größtenteils auf Cookie-less umgestellt, was so diese Cookie-Banner-Thematik so ein bisschen umgeht und was wieder auch ein sehr, sehr spannender Ansatz gerade, den wir mal verfolgen und mal pilotieren wollen dieses Jahr, ist auch mal verschiedene Journeys komplett auf Server-Side-Tracking umzustellen, dass du wirklich sagst, du schickst eigentlich deine Events immer nur an deinen eigenen Server und dann von dort aus schickst du die halt weiter an Taboola, Outbrain, Facebook, wer auch immer das hat. Klar, ist ein bisschen limitiert, weil nicht alle Ad-Plattformen haben irgendwie Server-Side-Tracking mit drin. Aber das ist ein ganz spannendes Projekt, was ich finde, so man muss sich diese ganzen Pixel immer einbinden, was ja auch mal so ein bisschen so eine Blackbox ist, was mit denen dann genau passiert. Und B ist natürlich auch deutlich weniger invasiv, weil ich auch deutlich besser kontrollieren kann, was gehen da überhaupt für Daten raus, was für Daten schicke ich mit, etc.
Gut, solange ich Kampagnen fahre, auf den großen Kanälen, sage ich mal, kommt man an dem Pixel im Moment ja nicht vorbei, aber Server-Side bei uns auch, gerade bei Facebook, das testen wir jetzt gerade auch bei den ersten, wo wir sagen, wie können wir das Server-Side gehen oder auch, wie ist es mit Analytics, weil es ja dort gerade auch durch die letzten Urteile aus Österreich und so ja im Moment auch ein großes Diskussionsthema ist, was gibt es da auch für Alternativen und da gibt es ja auch schon verschiedene Varianten. Also Server-Side-Thema ist bei uns im Moment auch ein spannendes Thema, wo mein Bruder im Moment auch sehr aktiv unterwegs ist.
Genau. Seid ihr da schon unterwegs, Hassan?
Ja, also ich könnte genau das Gleiche wiederholen, was meine Vorredner jetzt einfach mal dazu gesagt haben. Also die gleiche Challenges, die gleiche Initiativen, um irgendwie das Ganze zu umgehen. Allerdings, ich glaube, wenn ich jetzt einen Schritt zurückgehen darf und vielleicht das Ganze aus einem Blickwinkel von einem Marketer betrachte, dann würde ich sagen, wir sind in einem großen Change-Phase momentan, was Marketing angeht und wie die Art und Weise, wie wir Marketing betreiben, angeht. Wir haben ja definitiv dieses Thema Datenschutz, Marktmacht von den Anbietern und Sonstiges. Und jeder versucht natürlich momentan diese Kundenbeziehungen und diese Kundenkontakte zu kriegen am Markt und direkt mit dem Kunden in Kontakt zu sein. Daher denke ich, für jede Brand wird es enorm wichtig sein, seine Marketing so aufzubauen, dass es einfach mal auf langfristige Kundenbeziehungen geht und eigene Kanäle und eigene Touchpoints schafft für die Kunden, die man auch mal selbst entsprechend nicht nur bedienen kann, sondern auch managen kann. Klassisch fängt es ja immer, also wir würden jetzt sofort alle an den App denken, dass wir jeder unsere App brauchen und dann jetzt losziehen müssten und einfach mal über diese App dann kommunizieren mit dem Kunden. Hauptsache, wir haben den Kunden auf diese App bekommen. Es gibt auch bestimmt andere Lösungen und wird auch in der Zukunft viele neue Lösungen geben. Und ich denke, dadurch könnte man, wenn man diese Touchpoint mit dem Kunden seinen eigenen nennen kann, dann kann man auch mal natürlich eine ganz andere Marketing-Schiene fahren. Man kann die Daten ganz anders verarbeiten. Und wenn ich meine Zielgruppe kenne und die sind bei mir irgendwo in dem Kontakt drin, dann kann ich auch mal mit denen über andere Kanäle kommunizieren, anstelle jetzt dann klassisch viel Advertising zu machen, klassisch viel auch mal Attributionsmodelle in dem Sinne zu brauchen, sondern ich brauche Attributionsmodelle für die internen Kanäle, für die internen Inspirationen, die ich habe, um entsprechend auch eine langfristige Customer Lifecycle zu ermöglichen. Also ich glaube, dass auch mal stark von den Providern für solche Plattformen wie Google und Co. Momentan, das gefordert ist, dass man wirklich den Kunden im Mittelpunkt stellt und einfach mal direkte Kundenbeziehungen, also relevante Kundenbeziehungen aufbaut und somit auch mal ein bisschen ein Stück weit weggeht von der Art und Weise, wie wir in der Vergangenheit Marketing gemacht haben.
Was du jetzt gerade ansprichst, ist natürlich auch so ein bisschen Luxus, ne? Weil du die Leute eingeloggt hast. Du weißt ja, wer ist. Ne? Und ich meine, sobald man die Leute zum Login bringt, dann hat man die Customer Journey relativ einfach zusammen. Die Challenge ist halt davor.
Was ich da nochmal ganz kurz, also nicht darf, sondern aber was mir jetzt da gerade in den Sinn gekommen ist, ist, dass wir ein paar Kunden haben, mit denen wir machen, die Customer Lifetime Value attribuieren auch. Also die machen auch normalen Revenue, aber die gucken sich auch an oder machen eine Vorhersage eben, okay, Kunden aus verschiedenen Channels oder mit wo kommen Kunden eben her, die einen sehr, sehr hohen Customer Lifetime Value haben und verändert sich da was gegenüber von normaler Revenue-Attribution. Ist das was ihr euch jetzt auch vorstellen könnt oder wo ihr denkt, es geht irgendwie in die gleiche Richtung? Oder sagt ihr, ihr würdet da eher klassisch bei dem Revenue bleiben? Wenn ich das einfach mal so in die Runde fragen darf.
Also ich habe das auch schon gemacht. Ich finde, das gehört zusammen. Also vielleicht auch wieder ein bisschen aus der Richtung, aus der man kommt. Wenn man im App-Bereich unterwegs ist, App-Installs sind auch teuer. Da hast du dann mit einer Conversion das Geld selten raus und dann ist Customer Lifetime einfach extrem wichtig. Und je nachdem, was du dann für ein Modell hast, in meinem Fall waren es halt auch Subscriptions, musst du halt dann sehr auf Sachen achten, wie deine Retention und deine Churn Rates. Und das sind alles einfach Faktoren, die dann zusammen Customer Lifetime Value für uns ergaben. Und darauf haben wir attributiert, auf nichts anderes, denn das war am Ende das, was zählte.
Eine Frage, die ich nochmal in die Runde werfen würde, ist, wenn ich jetzt Attribution gemacht habe, wenn ich mein Attributionsmodell aufgebaut habe, wie auch immer, buy or make, habe irgendein Tool im Einsatz oder habe mir selber in einem DWH zusammengebaut, wie kriege ich das dann eigentlich in die Abläufe integriert? Wie kriege ich eigentlich die Marketingabteilung dazu, dass sie dann auch wirklich mit meinem Attributionsmodell arbeitet? Wie bekomme ich das in die Reports? Wie bekomme ich es auch in die Köpfe? Ich wir haben zumindest, oder ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so einfach ist. Und mich würde sehr interessieren, wie ihr dieses Problem seht und ob ihr da eventuell auch Lösungen zu habt.
Ich kann gleich weitermachen. In unserem Fall, also ich finde, es steht und fällt viel mit der Art und Weise, wie man die Daten halt auch intern verbreitet. Also ein gutes Data Visualization Tool, ob man jetzt ein Tableau hat oder was auch immer, ist relativ wurscht, aber es muss halt ein vernünftiges Tool sein, es muss vernünftig an den Daten angeknüpft sein, also es muss auch im Data Warehouse aufsitzen, du brauchst vernünftige Dashboards, die baust du dann am besten auch für die Marketing-Leute schon vor. Meiner Erfahrung nach hat man da dann meistens den stärkeren Hebel, als wenn man denen sagt, die Daten sind da, du musst sie dir nur ziehen. Das ist dann schon wieder eine Schwelle, über die nicht alle drüber kommen. Und dann ist das aber auch ganz klar, danach wird bewertet. Also wir hatten in der Tat das Problem, dass dann immer gerne mal bei Facebook geguckt wird im Tool, weil es da so schön nah dran ist, wie die Kampagne gelaufen ist. Ja, aber das ist halt nicht alles. Und das muss man dann wirklich immer und immer wieder wiederholen, bis das in den Köpfen drin ist. Vorausgesetzt, du hast natürlich die gute Alternative. Also klar, die muss liefern.
Oder halt in Google Analytics. Also das ist ja genau das Ding. Ja, der Marketer, der macht erst Google Analytics auf, bevor er in deinen Report schaut.
Wobei selbst das ist dann schon eine Kunst, dass er da reinguckt. Weißt du, die meisten wissen gar nicht mehr nach einem Monat, wo war das nochmal? Also ich glaube auch, was Ole so sagt bezüglich Reportings, das haben wir auch so bei den Kunden. Wir brechen es halt runter. Ne? Also das ist halt, es gibt so die Management-Reports, die halt möglichst einfach sind, wo wenig Daten, wo mehr wirklich auf die relevanten Kennzahlen kommt. Und dann gibt es halt so die Deep Dives, wo es dann für die einzelnen Fachabteilungen oder auch für die Verantwortlichen, wir haben bei uns im Analytics-Bereich, bei den Analytics-Teams haben wir halt immer so QM-Dashboards, wo die halt einfach nur darauf gehen. Ne? Die SEOs haben dann so ihre SEO-Dashboards und das fließt ja nachher alles zusammen, aber jeder hat trotzdem ja einen anderen Blickwinkel so ein bisschen. Ne? Und ich glaube, das ist schon das Wichtige. Also man muss trainieren und auch intern in der Agentur wie auch beim Kunden mit den gleichen Reports arbeiten. Und ich glaube, der größte Punkt ist immer so, die verschiedenen Daten auch nicht zu sehr mit vermischen, ne, und so vergleichen. Also Klicks und Sessions und sowas ist ja schon so bei einigen schnell missverstanden und da wird schnell alles in einen Topf geworfen. Ne.
Ich glaube, du bist hier, glaube ich, auch schnell wieder bei der Frage, was willst du erreichen am Ende? Also ja. Also wir hatten haufenweise die Situation, so ja, ich sehe hier bei Facebook 10 Abschlüsse, irgendwie im Report 11 und irgendwie im Produktivsystem 9. So, was ist jetzt die richtige Zahl? Und ich glaube, je nachdem, wo man halt ansetzt, ist halt wichtig, am Anfang einmal eine einheitliche Sprache zu sprechen, dass jeder weiß, wo zu finden ist und was irgendwie so die Single Source of Truth nachher auch ist, wo die Leute sich auch so ein bisschen dran halten. Und dann kann man darauf aufbauen. Also wir haben auch High-Level irgendwie eine recht einfache Logik und dann hast du unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Attributionen. So, und da ist den Leuten aber auch mittlerweile bewusst, dass die halt natürlich auch unterschiedliche Ansichten sind, so, und die man nicht miteinander vergleichen kann.
So, aber und das führt zu keinen Streits?
Ist ein Team, aber er aktuell noch nicht, nein. Aber da haben wir auch tatsächlich verschiedene Ansichten. Es gibt tatsächlich dann, also gerade weil du es ansprichst, es gibt dann, wenn du sagst, so Out-of-Home-Kampagnen, das ist ein klassisches Beispiel, wenn wir sagen, wie bewerten wir diese, so, dann gehen wir häufig auf so eine Any-Touchpoint-Attribution, so, wo ich dann sag, so, okay, dann so, um das zu bewerten, so, gleichzeitig hast du dann ein Sales-Team, sagen, ja, aber von den 20 Leads haben wir irgendwie 10 abgeschlossen, die sollen bei uns mit reinzählen in den Leader-Call. und da sagen wir halt auch so, okay, da gibt's halt für die unterschiedlichen Use-Case unterschiedliche Attributionsmodelle, um das halt nachher auch gerecht aufzuteilen, je nachdem, was ich mir halt anschaue, was ist das Ziel, ne? Ist das Ziel jetzt irgendwie, was will ich messen?
Was ich eine ganz interessante oder was ich ganz generell immer als eine interessante Lösung sehe, sind Implementierungen, die tatsächlich die Budgetverteilung daraus errechnen. Und das ist ja gerade, wenn man sich nur eine für einen Channel, also man macht eine Attribution und dann hat man einen Revenue und hat eben Ausgaben dafür gehabt, das kann man sich natürlich einmal angucken, das kann man sich aber natürlich zum Beispiel auch jede Woche angucken oder über beliebige Zeiträume. Und wenn man das für alle Channel macht, dann kann man natürlich theoretisch auf Basis dieser Attribution oder dieses Cost-Revenue-Verhältnisses kann man natürlich auch einfach ausrechnen, okay, wenn ich diese Zahlen nehmen würde, was wäre dann die optimale Verteilung? Und ich habe, also sowas finde ich immer sehr, sehr interessant, weil das natürlich dann so ein bisschen die Konsequenz die die Attribution hat, dann eben noch ein bisschen mehr darstellt. Und dann kann man natürlich auch diese dann zum Hintergrund nehmen, um eben darüber zu diskutieren, okay, warum sollten wir eben von diesem quantitativen Ansatz, warum sollten wir davon zum Beispiel abweichen? Und damit in Verbindung natürlich auch, auf welchem Level oder über welchen Zeitraum reden wir. Wir haben zum Beispiel einen Kunden, die machen diesen quantitativen Ansatz auf einer Jahresebene. Also die planen sozusagen ihr Marketingbudget einmal für das ganze Jahr und dann nehmen sie den quantitativen Ansatz da. Also sie rechnen sozusagen aus, okay, wie sollten wir ungefähr die Budgets verteilen und dann die einzelnen Channel-Inhaber bei ihnen dann, die entscheiden dann oder die Leute, die für die Channel verantwortlich sind, dann gibt es eben nochmal Anpassungen innerhalb des Jahres eben basierend auf Vorkommnissen, zum Beispiel Kampagnen oder wenn sich etwas verändert. Man probiert dann eben auf diesem High-Level, also in diesem High-Level-Budget ungefähr zu bleiben, was man dann eben quantitativ errechnet hat. Und solche Ansätze finde ich sehr, sehr interessant, weil sie eben einen Schritt weitergehen genau eben diese Quantifizierung nochmal weitermachen, als einfach nur die Zahlen zu bekommen.
Cool. Eine Frage, die auch so ein bisschen in die, sag ich mal, strategischere, politische Richtung geht, ist, Attribution Modeling bedeutet ja auch immer, dass ich Budgets verschiebe und da hängen ja auch immer Leute dran. Dadurch gerade in großen Unternehmen ist es ja durchaus auch kein allzu einfaches Thema, vor allem wenn ich jetzt irgendwie Fachabteilungen habe, die nach Kanälen aufgeteilt sind und die eine Abteilung jetzt plötzlich besser bewertet wird als die andere durch das Attributionsmodell. Habt ihr da schon irgendwie Erfahrungen, wo das zu Problemen geführt hat? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen?
Davon gibt es etliche Beispiele. Also an sich.
Ich habe schon ein bisschen Sorge, dass es alle sagen, nee, kein Problem.
Ich glaube, Attributionsmodelle in einem Unternehmen, die richtigen Attributionsmodelle sind die den einen oder anderen gut darstellen. Dann haben wir schon mal dort das Buying dafür. Meine Ziele sind erreicht, meine Zahlen sind gut, also Attributionsmodelle von dir funktioniert. Und daher, ich glaube, das, was wir vorhin gehört haben, soll natürlich ein richtiger Use Case sein, es soll ja natürlich eine richtige Zielsetzung haben, gut aufgestellt sein, vorbereitet sein und eine richtige relevante Modell aufbauen. Allerdings am Ende ist es wirklich diese politische Entscheidung, wie man das implementiert und wer arbeitet damit. Und ich glaube, da habe ich die richtige gute Erfahrungen immer nur gemacht, wenn diese Top-Down-Commitment zu dem Thema da war. Wir haben ja auch gehört, es sind immer wieder unterschiedliche Datentöpfe, unterschiedliche Reports. Ich brauche zwei Reports anzugucken zu demselben Thema, da kriege ich zwei unterschiedliche Zahlen und das ist in jedem Unternehmen so. Und wenn wir eine bestimmte Single Point of Truth implementieren wollen und einfach mal vorwärts gehen wollen, es funktioniert meiner Meinung nach nur mit dem Top-Down-Commitment dazu, dass man einfach mal braucht und entsprechend die ganze Showcases und Use Cases, die man darauf basierend dann zeigen kann in dem Unternehmen, was man für Erfolge damit dann generieren könnte und warum man dann damit arbeiten will. Und wenn man das hat, dann gehe ich davon aus, dass es machbar ist. An sich würde ich behaupten, ich habe etliche Male schon mal Attributionsmodelle, überhaupt Reports auf die Beine gestellt, wo wir einfach mal dann nach 3 Monaten gar nicht mehr das implementieren könnten, weil das gesamte Unternehmen nicht dahinter war. Und dann ist die erste Frage, wie berechnet ihr das? Und warum ist das anstelle von 20%, 30% da drin? Ich würde das eher mit 40 berechnen. Und dann ist dieses gesamte Attributionsmodell schon mal in Frage gestellt.
Das ist halt ein Blackbox-Modell, das einfach, wo einfach keiner mehr weiß, was drin vorkommt.
Ich glaube, das ist ja nachher ein Organisationsmodell. Ich sag mal, ich sag so High Level, wenn irgendwie alle Teams versuchen, ihre Attributionsanteil zu maximieren. Oder ihren Anteil zu maximieren, dann kann es am Ende eigentlich nur gewinnen, weil alle Teams versuchen irgendwie mehr Abschlüsse zu generieren, mehr Sales zu generieren. Und am Ende gut muss halt irgendwo von oben natürlich Strategie vorgegeben werden. Es kann in manchen Phasen sinnvoll sein, sehr viel auf Growth zu gehen, aber auch irgendwie Performance Marketing hat irgendwann ein Ceiling in verschiedenen Kanälen. Und da muss man umschiften und erfahrungsgemäß ist ja das Wichtigste da eigentlich auch flexibel zu sein, weil alles ändert, also alle 3 Monate braucht ja ein Facebook, haut ein Update raus, irgendwie versucht irgendwie seine Messenger-Geschichten zu pushen, TikTok versucht irgendwas zu pushen, also das ist ja immer, sehr volatil am Markt unterwegs und erfahrungsgemäß muss man die Budgets dahin shiften, wo es gut funktioniert. Also wir hatten schon Momente, wo wir dann Mitte des Monats 50% des Budgets umgeschiftet haben, weil wir gemerkt haben, so hey, das klappt dir gerade viel besser. Lass uns hier voll drauf gehen. Aber klar, es ist natürlich mit Fachabteilungen, die verschiedene Kanäle betreuen, wo dann meistens an Budgets irgendwo noch Personal geknüpft ist, ist immer ein schwieriges Thema.
Ja. Aber ist bei uns also wir versuchen das auch den Kunden so aufzuzeigen. Es geht auch dahin, dass das Budget flexibler gehandhabt wird. Also man definiert den Budgetrahmen, man definiert die Ziele und da können wir auch schneller switchen. Schwieriger wird es, wenn mehrere Agenturen dann auch am Start sind. Das ist dann schon nochmal eine andere Herausforderung. Was aber auch dort, was wir eben schon mal so hatten, auch dieses Umdenken. Also es gibt auch Kunden, die fangen an zu sagen, die sind ja flexibler, die lösen sich auch von ihrem klassischen Mediaplan-Denke, wo man einfach merkt, okay, da kommt eine gewisse Dynamik rein und wo dann auch die verschiedenen Budgets aus den verschiedenen Fachbereichen zusammengespielt werden. Ja, also das finde ich im Moment so ist das Spannendste, weil man dann einfach auch Sachen austesten kann und das so bezüglich, was performt einfach besser, dass man da eigentlich dann auch kurzfristig einfach Sachen umswitchen kann. Also das finde ich im Moment auch die spannendste Entwicklung einfach am Markt.
Absolut. Gut, ich glaube, wir haben noch 3 Minuten, bevor wir rausfliegen. vielleicht ganz schnell zum Ende, wenn ich jetzt gesagt habe, klingt gut, ich brauche auch ein Attributionsmodell. Wo fange ich an? Vielleicht, Alex, kannst du was dazu sagen, aber gerne auch, wenn jemand anders die ersten Schritte aufzeigen kann.
Ja, also ich glaube, für mich ist das ganz klar erstmal der konzeptionelle Plan. Und das ist auch einfach, was habe ich, wo möchte ich hin? Und das sind aber auch so, also was habe ich bedeutet eben auch so Sachen wie Datenqualität. Was bin ich für ein Unternehmen? Bin ich zum Beispiel Subscription-basiert? Bin ich ein Retailer? Und dann, was sind die ersten Schritte? Also wie fange ich an? Kann ich zum Beispiel, habe ich schon Google Analytics und kann ich da einfach mal reinschauen? Oder genau, brauche ich eben oder brauche ich eben was Komplizierteres und dann eben da ganz klar einfach die Zeit nehmen, das konzeptualisieren, eine Strategie entwickeln. Und dann aber auch, ich glaube, eine wichtige Sache, die Christian gerade erwähnt hat, auch den Mut haben, das Commitment. Mhm. Das ist wirklich eine Sache, die ich, also persönlich ist mir das, also für mich persönlich gibt es zu wenig Mut. diese Dinge auszuprobieren, damit zu experimentieren, eben auch mal in Kauf zu nehmen, dass man eben mal nicht eine optimale Verteilung hat oder die man sich vorstellt optimal, aber da dann die Learnings rauszieht und dann eben langfristig genau eben zu einer besseren Budgetverteilung zu kommen.
Sehr, wir kommen in die Richtung der guten Schlusswörter. Für Alex gibt es zu wenig Mut. Was sagt ihr, was ist die Sache, die man nicht übersehen sollte, wenn ich mit meinem Attributionsmodell anfange?
Also ich habe es vorhin schon mal gesagt, zum einen erstmal, wie viel gebe ich aus, dann weiß ich schon mal, wie viel ich für ein Attributionsmodell oder wie viel ich da in die Richtung investieren kann. Und das ist genau das, was Alexander gerade gesagt hat, was habe ich denn schon? Also wenn ich bei Google bin, dann sollte ich vielleicht erstmal da anfangen. Geht ja bei manchen erstmal los, dass man seine Kampagne erstmal verteckt, ne? Also das ist wirklich der erste Schritt, aber ich habe es auch schon gesehen, dass teilweise Geld ausgegeben wurde, wo das einfach vergessen wurde oder inkonsistent gemacht wurde. Ich denke, das sind die Basics und dann kann man das skalieren, wie gesagt, je nachdem, was man an Budget hat und an Skills hat.
Super. Gut, ich glaube, wir sind mit der Zeit am Ende. Es ist 58 und da ist auch schon Kali. Vielen, vielen Dank. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich fand die Diskussion richtig gut und bis zum Ende absolut High Intensity. Deshalb übergebe ich gerne zurück. Vielen Dank euch und bis bald.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2022. Es diskutierten Markus Seidenleder von Pandata, Christian Vollmert von Lunapark, Ole Bahlmann von Just Watch, Alex Möllers von Pandata, Hesam Khorasani von Comico und Daniel Gadea von Denpolo. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.de.